Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Es gibt Boote, auf denen man lebt, und es gibt Boote, auf denen man überlebt. Malizia 4 gehört ziemlich sicher zur zweiten Kategorie. In Lorient baut Boris Herrmann gerade ein fliegendes Carbon-Hightech-Wunder mit Foils, wenig Platz, keine Stehhöhe und kaum Komfort. Malizia 3 war noch sowas wie ein Hochsee-SUV, und jetzt reden wir eher über einen Formel-1-Boliden. Und Boris Herrmann spricht ganz klar vom Sieg beim Ocean Race und vom Podium bei der Vendée Globe. Einer, der ganz viel davon begleitet hat, was sich hier alles entwickelt, ist Yacht-Herausgeber Jochen Rieker. Jochen, gerade ist ein neuer Artikel von dir in der Yacht erschienen. Wie viel Genie und wie viel Wahnsinn steckt eigentlich in diesem Projekt?
Also wenn du jetzt mich als Fahrtensegler fragst, würde ich sagen, alles komplett wahnsinnig. Aber tatsächlich ist es angewandte Physik, angewandte Mathematik und in einer Detaillierung, die ich so auch in der Imoca-Szene oder zumindest im Boris-Umfeld noch nicht gesehen habe. Das soll nicht heißen, dass Malizia 3 nicht auch ein kleines Wunderwerk war oder sogar ein sehr großes, aber die neue wird nochmal wirklich eine Schippe schneller und eine ganze Generation komplexer auch. Wirklich faszinierend, was da abgeht.
Jetzt hat Boris einen neuen Konstrukteur gefunden, Antoine Koch. Der gilt in der ganzen Branche so zu Recht als Wunderkind. Was hat der denn an diesem Boot jetzt neu gemacht, was Malizia 3 noch nicht so bieten konnte?
Also Antoine Koch, vielleicht, ich muss einfach noch zwei Worte über ihn verlieren, weil der hier in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Das Interessanteste ist, dass es über den eigentlich fast keine Informationen gibt. Der hat schon nicht mal mehr eine Website. Also der Mann ist ausschließlich fokussiert darauf, ganz wenige Boote optimal zu konstruieren. Und er hat eine ganz klare Vorstellung, wo er hingehen möchte. Ich hatte Boris gefragt, wenn er jetzt eine Überschrift finden müsste über Malizia 3 und für die neue 4, wie die aussehen würde, wie die heißen würde, sagte er, Malizia 4 wird die Schlanke, die Spitze, und Malizia 3 hatte bezeichnet als der Wal. Und das ist ungewohnt offen, weil ich erinnere mich an die letzten 4 Jahre, wo wir ab und zu kleine Meinungsunterschiede hatten in der Bewertung dessen, ob das Boot nun eher schwer ist oder nicht so schwer, ob es aerodynamisch ist oder eher nicht. Boris liebt Malizia 3 heute noch. Das ist ja der erste Imoca, den er selbst konstruieren konnte und nach eigenen Ideen formen konnte. Deswegen wird es wahrscheinlich in seinem Herz noch immer das besondere Boot bleiben. Die hatte einfach eine Stärke, das war Downwind, viel Wind und ansonsten nicht viele. Und das neue Boot soll sehr viel universeller werden. Das wird wahrscheinlich im Southern Ocean, wenn es richtig ballert, nicht so gut sein und auf jeden Fall nicht so sicher und komfortabel. Wobei komfortabel ist ein großes Wort. Es wird schneller auf die Foils kommen, bedeutend schneller, 3-4 Knoten Windgeschwindigkeit eher. Und kann sich dadurch in der entwickelten Front früher absetzen und entscheidende Meter oder sogar Meilen gut machen.
Hat er sich das abgeguckt von den beiden Gewinnern, sage ich mal, also von Nummer 1 und 2 von der vergangenen Vendée Globe? Weil die schienen ja die ganze Zeit zu foilen, schon ab irgendwie 12 Knoten gingen die Dinger ja hoch.
Ja, ich glaube, das war sicherlich keine neue Erkenntnis. Das hat er ja auch schon beim Ocean Race gespürt, dass er eigentlich zwar nahe genug dran war an den anderen, aber nie dominant, nie überlegen, bis auf die Southern Ocean Etappe, die er ja auch gewonnen hat. Von daher war das keine ganz neue Erkenntnis. Das war ein Geburtsfehler, wenn man so will. Boris hat ja Malizia 3 eigentlich aus der für ihn fast schrecklichen Erfahrung kreiert, die er im Südmeer hatte bei seiner ersten Vendée Globe, als er ein ums andere Mal unterschnitten hat und eigentlich nie das volle Potenzial des Bootes ausschöpfen konnte. Trotzdem ist er Fünfter geworden, und wenn er nicht gegen Fischtrawler gefahren wäre kurz vorm Schluss, dann wäre er wahrscheinlich sogar oder sicher auf dem Podium gelandet. Also seine erste Vendée war wesentlich erfolgreicher als die zweite, aber sie hat ihm vor Augen geführt, wie hart das ist mit einem Boot, mit wenig Freibord, mit wenig Volumen, mit Oils, die eben noch nicht so gut waren, wie man sie heute bauen kann. Und von dem Trip ist er jetzt komplett runter, die es wirklich nur darum geht, maximal schnell zu sein, maximal leicht.
Jetzt hast du mir eben im Vorgespräch schon verraten, dass du einer gewissen Geheimhaltung unterliegst. Und das als Journalist macht mich das natürlich erst richtig aufmerksam. Also sag mir doch mal, was du nicht verraten darfst.
Ja, alles fotografieren. Wir waren Ende Januar zuletzt da und haben das Boot innen außen komplett dokumentiert. Bei der Bildauswahl konnten wir aber nicht frei agieren, weil am Ende Thomas Rouillon entschieden hat, was man zeigen darf und was nicht. Das liegt daran, dass Thomas Rouillon mit Boris zusammen und noch mit Louis Bérard von Banque Populaire, das sind die drei Teams, die letztlich den gleichen Rumpf bekommen. Von all denen ist Thomas Rouillon der Verschwiegenste, derjenige, für den aus irgendeinem bestimmten Grund das, ja, der möchte einfach nicht teilen, was da entsteht. Ich kann so viel sagen, wenn man das Boot das erste Mal aus dem Hangar fahren sieht, dann wird es wirklich anders aussehen. Und Van Kosch hat das sogar mal im Interview gesagt in der Serie, die Malizia über den Bau veröffentlicht, in der Folge 2. Das ist übrigens eine Serie, die ich jedem Fan ernsthaft ans Herz lege. Da kann man tatsächlich ja auch sehen, was sie nicht zeigen möchten, weil in dem Video siehst du ganz viele grau schattierte Flächen und genau da muss man hingucken, weil darunter verbirgt sich was Besonderes. Und Van Kosch hat also gesagt, das Boot ist im Prinzip zweistufig. Sagen wir mal, oben ist es so und unten ist es anders. Und das anders oder wie anders, das hat er auch angedeutet. Er sagt, es gibt gewisse Bereiche, die konkav sind, also hohl ausgeformt. Und natürlich wird es eher unwahrscheinlich sein, dass die konkaven Flächen oben sind. Sagen wir mal, die sind unten. Und was ich sicherlich auch sagen kann, ist, dass die extrem konkav sind. Also das Boot ist ohnehin schon an seiner breitesten Stelle ein Meter schmaler als Malizia 3 und auch viel flacher und viel spitzer. Das ist nicht so ein Kartoffel-Holzschuhbug wie Malizia 3. Deswegen ja auch Boris Überschrift, die Spitze, die Schnelle, die Schöne, die Schlanke. Also wenn du dir vorstellst, das ist schon ein Meter weniger, dann ab einer Kimmkante, die relativ weit oben liegt, wird das Unterwasserschiff sehr konkav und sehr schmal. Und dann fügt sich das wieder zusammen zu einem runden oder halbwegs runden Unterwasserschiff.
Okay.
Das heißt, das Boot hat schon wenig Wasserwiderstand. Und je mehr die Foils Lift erzeugen, also je weiter das Boot aus dem Wasser gehoben wird, desto schneller verliert es dann komplett jeden Wasserwiderstand. Also es geht plötzlich ja darum, bei möglichst wenig Wind. Ziel ist so 12 Knoten wahre Windgeschwindigkeit, das Boot komplett auf den Foils zu haben.
Dann sind wir schon beim nächsten Punkt, was ich ganz spannend fand, weil bisher wurden die Imokas eigentlich zu 99% automatisch gesteuert vom Autopiloten. Und jetzt haben die aber festgestellt, dass gerade so an der Kante, wenn du gerade hochkommen könntest, aber das nicht kannst, dann ist der Handbetrieb besser, weil du kannst die Wellen besser einschätzen. Du kannst dann nochmal so einen kleinen Kick geben, dass du eben hochkommst. Das heißt, die werden jetzt sehr viel mehr mit der Hand steuern, was ja in diesem ganzen Wahnsinn des Rennens nochmal eine Note obendrauf ist, wo ich sagen muss, wie will Boris Herrmann und wie wollen die ganzen anderen das eigentlich noch schaffen?
Also ich glaube, in der Vendée wird der Anteil des Handsteuerns geringer sein, weil die natürlich auch Navigation machen müssen, Kommunikation, Schlafen, Essen und so weiter. Sie müssen sich auch um das Boot und die Wartungsarbeiten, die notwendig sind oder die Reparaturen kümmern, da werden es vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 2 Stunden am Tag sein, also 2 Stunden in 24 Stunden. Aber insbesondere im Ocean Race, wo mit 4-Mann-Crew oder 2 Frauen, 2 Männern gesegelt wird, da ist der Effekt enorm. Und man hat auch gesehen, was das bringen kann beim Konzert Café Loa im letzten Herbst, wo Malizia 3 mit der neuen Eignerin, jetzt heißt das Boot ja 11th Hour, Francesca Klapcic und Will Harris gesegelt ist. Und die beiden die sind ja beide Dinghy-Sailer, also Dinghy-Segler, die kommen von den Jollen. Und Will Harris ist viel Figaro gesegelt. Der ist gewohnt, Stunden ohne Ende von Hand zu steuern und den allerkleinsten 0,05 Knotenunterschied zu realisieren. Die sind während der Tageszeit, also solange sie die Wellen sehen konnten, sind die fast nur von Hand gesteuert. Will hat mir das so erklärt, ich habe ihn auf der Boot Düsseldorf im Januar getroffen, er sagte, selbst wenn du nur einen Knoten schneller bist,
über die Distanz,
und das 5-6 Stunden, dann bist du eben 5 Meilen eher in der Front oder in dem neuen Wind. Und tatsächlich sagt er, es ist eben oft nicht nur ein Knoten, sondern wenn du es gerade schaffst, von Hand auf die Foils zu kommen, dann sind das 4, 5, 6 Knoten mehr Geschwindigkeit.
Und dann kannst du eben auch vor der Front bleiben.
Genau.
Ja, das heißt, die überholt dich nicht mehr und nachher bist du in der Flaute, sondern die versuchen damit eben auf Dauer Gas zu geben. Das könnte entscheidend sein.
Und es gibt noch einen Bereich, wo das Handsteuern tatsächlich fast erforderlich ist, zumindest bisher, weil die Autopiloten noch nicht ganz so weit sind. Das ist, wenn du sehr tief Raumschutz fährst, also das sogenannte VMG Downwind. Da hat Boris die Erfahrung gemacht bei der Vendée Globe am Anfang, also im Südatlantik. Da ist er zwar so schnell gesegelt wie die anderen, aber er konnte nicht ganz so tief fahren. Ihm haben immer so 5, 6 Grad Tiefe gefehlt. Und womöglich hätte er es, wenn er noch Will Harris an seiner Seite gehabt hätte, wenn er hätte pushen können, wenn er nicht eben weitestgehend auf Autopilot angewiesen gewesen wäre, dann hätte er vielleicht diese 4, 5 Grad Tiefe noch holen können. Aber das war eben auch so ein Punkt, wo man sagt, heute werden alle Boote auf gute Sicht, möglichst gute Sicht nach vorne optimiert und auch auf möglichst anstrengungsfreies, effizientes Steuern von Hand.
Jetzt für Laien, wenn man die Foils, die neuen Foils sich anguckt, hast du geschrieben, würde man eigentlich keinen Unterschied erkennen. Aber die haben einen anderen Anstellwinkel. Und damit ist das Boot nicht mehr hecklastig, hast du geschrieben, sondern eher buglastig. Und das finde ich ganz spannend, wenn ich das richtig verstanden habe, weil dann besteht ja immer die Gefahr, dass du auch mit der Nase reinballerst und dann verlierst du ja alles Momentum, oder?
Also die Foils haben unterschiedliche Anstellwinkel im Verlauf, in ihrem Verlauf. Die Foils, die kommen ja so runter und machen dann einen rechten Winkel und dann verlaufen sie in verschiedenen leicht nuancierten Winkel, die man kaum wahrnimmt. Zum einen ist es so, dass die Foilfläche zur Spitze hin größer geworden ist. Das heißt, früher haben die Spitzen relativ wenig Lift erzeugt. Heute ist das, sind die wichtiger, auch für die Balance. Und im ersten Bereich, der quasi am Anfang relevant ist, also relativ tief im Wasser, da produziert der Anstellwinkel, der vorgegeben ist, in der Form möglichst viel Auftrieb. Und je weiter die dann austauchen, desto mehr wandert der Schwerpunkt nach vorne oder beziehungsweise nach in die Mitte, sodass das ein möglichst stabiler Flugwinkel wird. Dass die jetzt von den Foils fallen, ist natürlich immer noch die größte Gefahr, weil das gibt massive Belastungen auf den ganzen Rumpf, auf die Struktur. Ist auch gefährlich für den Skipper.
Also wie eine Vollbremse.
Genau. Da arbeiten aber jetzt mehrere Teams, nicht nur Antoine Kosch, sondern auch andere daran, eine Art Höhenleitwerk am Heck zu installieren. Das gibt es bisher nur bei Charal 2. Das ist ja ein Boot, das Samanois konstruiert hat, schon vor 4 Jahren. Und da stehen die Ruder in so einem V, also 2 ganz tiefe Ruder, die relativ weit mittschiffs angelenkt sind. Dadurch, dass das Wasser quasi zwischen diesen 2 30-Grad-Winkel abstehenden Ruder durch muss, erzeugt es einen Auftrieb. Dadurch, das ist sozusagen eine Art Oil Assist am Heck. Die Boote dürfen ja hinten keine Elevator haben, also keine Trimklappe. Das ist von der Regel verboten.
Genau, und diese Art, dieser V-Ruder, das gilt dann nicht als Elevator.
Genau, das sind 2, wenn du so willst, feststehende Ruder, bei denen man letztlich nur, wenn man möchte, auf bestimmten Kursen, wenn genügend Wind ist, kannst du 1 hochklappen, dann verringerst du den Wasserwiderstand. Aber gerade in diesen marginalen Bedingungen, wenn du früh rauskommen willst und früh stabil fallen willst, dann sind beide Ruder und auch sehr tiefe Ruder im Wasser. Und dann kannst du noch den Anstellwinkel der beiden Ruderachsen zueinander verstellen, auch per Knopfdruck. Das ist erlaubt. Das hatte Charal meines Wissens, zumindest bei der Version 1 dieser Auruder noch nicht, aber in der Version 2, die auch letztes Jahr dann siegreich war beim Transat Café Loire, hat sie das gehabt. Also da hat sich schon wahnsinnig viel getan und ich glaube, früher sind ja die Boote, das hat man auf der Kieler Förde gesehen, bei diesem Flyby, beim Ocean Race, die Boote sind hinten eigentlich immer wie so eine schwere Ente im Wasser gehangen und vorne gestiegen, das sah irgendwie spektakulär aus, aber war natürlich nicht wahnsinnig schnell. Und die neuen Boote werden wahrscheinlich sehr waagrecht übers Wasser fliegen und dann tatsächlich mehr als bisher auch das Heck rauskriegen. Vielleicht sogar über sehr lange Strecken.
Wie ist es denn, wenn das jetzt noch schneller und noch mehr Hightech reinkommt mit den Gefahren? Also irgendwann, ja, da besteht dann irgendwann auch echt Lebensgefahr. Spricht man da auch drüber und hast du da mal mit Boris drüber gesprochen?
Ich glaube, das ist nicht seine Sorge oder nicht die primäre Sorge. Die größte Sorge ist, dass man irgendwas trifft, was im Wasser ist, dass es dir den Kiel abschert oder sonst oder die Foils abbrechen. Das ist ihm ja auch teilweise passiert jetzt bei der letzten Vendée. Ich glaube sogar, dass die Boote jetzt der neuesten Generation, dass die stabiler fliegen, dass das Risiko des Runterfallens von den Foils geringer wird, weil man die Funktion einfach viel besser verstanden hat. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, 2016 sind ja die ersten Imokas mit Foils gesegelt und haben das erste Mal die Vendée Globe mit Foils gesegelt. Amel Cleage hat damals gewonnen und dieser Rekord ist erst letztes Jahr geknackt worden. Also die Foils waren im Vergleich Stummelchen, die waren lächerlich klein, aber sie waren auch sehr robust und da man sowieso nicht ganz geflogen ist, sondern letztlich nur den Rumpf vorne ein bisschen rausgekriegt hat, war das, ja, es war Foil Assist, es war nicht Foil. In der zweiten Generation sind da die Flugphasen ein bisschen länger geworden, aber auch nicht bedeutend. Und erst jetzt bei der letzten Runde 24-25 konnte man sehen, dass zum Beispiel Charal, aber auch Charlie Dalin mit Massif und Johan Richomme auf Paprika Care, dass die wirklich über ganz lange Strecken solide geflogen sind, insbesondere bei wenig Seegang. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach noch viel mehr Full-Flight-Mode sehen. Und dadurch natürlich höhere Geschwindigkeiten.
Ja, Full-Flight-Mode ist das Stichwort, was ja auch ein unglaubliches Gefühl sein muss. Erzähl uns zum Schluss noch, wie du Boris erlebst, jetzt so zwischen diesen 4 Jahren, ja, in dieser Zeit zwischen den Vendées. Er ist ja relativ scheu, er gibt auch nicht immer jedem ein Interview, was ich absolut verstehen kann. Aber du bist relativ nah an ihm dran. Wie empfindest du ihn?
Ich habe ihn noch nie so fokussiert gesehen. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals ein Ziel formuliert hat, das mit dem neuen Boot verbunden wäre. Also er war schon sehr vorsichtig bei seiner ersten Runde Globe überhaupt zu sagen, dass er gerne unter die Top Ten, also er sagte, Top Ten sind drin und wenn alles gut geht, hat er für sich gedacht, vielleicht Top 5, was es ja dann auch geworden ist. Aber das hat er schon nicht öffentlich gemacht. Beim letzten Mal war er sehr vage und diesmal ist er jetzt, bevor das Boot überhaupt draußen ist, schon ganz klar, er will das Ocean Race gewinnen und er will bei der Vendée aufs Podium. Und das prägt jetzt, glaube ich, auch die nächsten Jahre für ihn. Also Beispiel, er ist jetzt, obwohl gerade eine Phase ist, wo keine Rennen unmittelbar anstehen, 3-mal die Woche im Gym. 3-mal die Woche macht er Fitness. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich, weil er von sich selbst sagt, dass er gar nicht so richtig Bock hat auf so viel Training. Und und er hat auch seine Aufgabenlast reduziert. Er hat jetzt noch einen Senior Marketing Mann mit ins Team geholt, der ihm so ein bisschen die Sponsorensuche und die Sponsorengespräche abnimmt, um den Kopf freier zu haben fürs Rennen. Also ich erlebe ihn frischer, klarer und fokussierter als jemals zuvor.
Hat er dir so ein paar Geheimnisse verraten? Ist er da so, weil er sich auf dich verlassen kann? Oder ist er da komplett, nee, das bleibt unter uns?
Du meinst persönlich oder?
Nee, ich meine schon von der Malaysia 4.
Ja, er war unglaublich offen. Also das ist viel offener, als ich jetzt sein möchte, weil das geht nicht. Das ist ja abgesprochen.
Klar.
Das ist tatsächlich sogar ein bisschen ein Dilemma, weil du redest in aller Tiefe über die Details und das ist schon wirklich ein Ausflug ins Nerdistan. Also was er zum Beispiel vorausdenkt oder jetzt auch entwickeln lässt in Sachen Autopiloten, ist absolut abgefahren. Bisher sind Autopiloten, die reagieren ja auf Schwellenwerte, also auf eine Veränderung zum Beispiel von der Lage, auf eine Veränderung vom Kurs, vom Windeinfall, von Böen und so weiter. Also die reagieren und die neue Generation der Autopiloten, die wird nicht warten, bis irgendein Sensor meldet, dass jetzt gerade zu viel, dass das Boot zu viel nach vorne kippt, sondern das wird anhand der Umfeldbedingungen und aufgrund der ganzen mathematischen Gleichungen, die ja im Computer haben, aus denen das Boot letztlich erwachsen ist, bestimmte Zielwerte vorgehen. Das heißt also, du reagierst nicht mehr, sondern du hast Zielvorgaben und das Boot fährt den Zielen hinterher.
Ja, wow. Das ist eine andere Philosophie, ja.
Ja, wahnsinnige Weiterentwicklung, wird aber frühestens in 1-2 Jahren Realität sein, wenn überhaupt. Mal gucken. Aber das könnte dann tatsächlich nochmal einen weiteren Schub geben. Wer da mit vorne dabei ist, der wird Der wird stark profitieren. Mhm. Jetzt in dieser Phase, also in diesem Jahr, wo sie ja gleich das erste Rennen fahren, über den Atlantik von New York nach Lorient im September, wird die Software schon mitlaufen, aber nur aufzeichnen und wird helfen, im Prinzip bei Regatten oder beim Training besser zu evaluieren, was das Boot jetzt eigentlich in diesen Bedingungen können müsste und gucken, wie man da hinkommt. Also jetzt ist es eine Trimhilfe oder eine Optimierungshilfe und künftig könnte es tatsächlich eine Steuerung werden.
Jetzt habt ihr natürlich in der neuen Yacht auch Fotos von der Malizia 4. Wurde das dann genau abgesprochen, was ihr zeigen dürft und was nicht?
Ja, wir mussten tatsächlich erstmal ein Layout bauen. Da haben wir natürlich schon eine Schere im Kopf gehabt, was auf gar keinen Fall zu sehen sein darf. Also beispielsweise die ganze Unterwassersektion durften wir nicht zeigen. Mhm. Und das mussten wir dann an Thomas Rion schicken und er hat es dann abgenickt. Das ging zum Glück innerhalb von einer halben Stunde per WhatsApp. Aber das ist ein bisschen bizarr. Du hast alles im Archiv, darfst aber nur einen Teil zeigen. Ich hoffe trotzdem, dass die Bilder spannend genug sind. Also man sieht zum Beispiel, dass die Struktur, also die Stringer und die Spanten extrem eng stehen. Also ich würde sagen, deutlich enger als am Anfang bei Malizia 3. Und das war ja ein Boot, das schon eigentlich als Panzer gedacht oder konzipiert und gebaut war und war wesentlich breiter. Jetzt hast du einen schmaleren Rumpf und noch mehr aussteifende Elemente. Deswegen glaube ich auch, dass es am Ende ungefähr gar nicht viel leichter wird als Malizia 3. Ein bisschen schon. Aber am Ende packst du ja das Gewicht, was du sparst, wahrscheinlich komplett in die Bombe. Mhm. Es sind auch andere Dinge schwerer geworden, das muss man sagen. Der neue Einheitsmast wiegt, glaube ich, 20 Kilo mehr. Und um dir so ein Beispiel zu geben, wie abgefahren die Entwicklung ist, als Will Harris ist für das Design und den Bau des Segels verantwortlich, für den gesamten Performance-Bereich, aber insbesondere für die Segel. Er sagte mir, er ist froh, dass es die Segel sind, weil die kannst du ja nochmal neu bestellen, wenn sie Mist sind. Während beim Rumpf ist nicht so viel Änderung möglich. Und er sagte, eins der Features, über das er schon reden kann, ist, dass die Logos auf oder das Design, was ja vom Rumpf bis ins Rigg geht, das ist jetzt gewichtsoptimiert. Sie haben festgestellt, dass bei dem alten Design, wo sehr viel bunte Flächen in Groß und in der Genua waren, allein das Gewicht der Farbe 14 Kilo ausgemacht hat. Und jetzt wirst du weiter oben, also ich würde mal sagen, so im oberen Drittel, fast gar keine Farbe mehr sehen und weiter unten viel weniger als vorher. Das heißt, schwarz wird die dominante Farbe des Designs sein und dazwischen sind schon noch farbige Elemente, aber sie sind sehr viel zurückhaltender, um eben auch diese Kilos weitestgehend einsparen zu können.
Ja.
Verrückt, echt?
Ja. Unglaublich. Ja. Am 29. Juni soll dann der Launch stattfinden, natürlich in Lorient. Wir reden von ungefähr 9 Millionen Euro wird das Boot gekostet haben. Und du hast mir jetzt eben schon erzählt, du wirst auf jeden Fall privat hinfahren, einfach weil du so nah dran bist und sein willst und weil du halt Segeln und alles drumherum so sehr liebst. Und das finde ich großartig, dass du da einfach hinfährst.
Ich war vor 4 Jahren auch bei Malizia 3 beim Launch dabei und hab gesehen, dass ich nicht der Einzige war, der da angetrieben ist, sondern da waren auch ein paar Urlauber, die wahrscheinlich in der Bretagne waren und die sind extra auch dahin gekommen. Also Boris hat schon eine gewisse Magnetwirkung und ich bin super gespannt auf das Boot. Also wir werden das sicherlich vorher auch nochmal zeigen, denn das Gute ist, Thomas Rion launcht sein Boot schon im Mai, Ende Mai.
Ah, spannend.
Und wenn das dann raus ist, dann kann man im Prinzip Ableitungen machen, 1:1, wie Malizia aussieht.
Aber wie spannend. Ich denke, dass wir dann das nächste Mal wieder miteinander sprechen, weil dann kannst du uns ja alles verraten, was du heute nicht verraten konntest, Jochen.
Ja, dann machen wir einen Videocall mit dem Handy und dann zeige ich alles, was wir bisher nicht zeigen durften.
Genau. Jochen, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und bis bald.
Ciao.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.